lese zu Beginn eine Geschichte vor, die ich gefunden habe, die einiges auch mit unserem Thema zu tun hat, beziehungsweise die Erkenntnis des Mannes hat einiges mit unserem Thema zu tun. Von dem römischen Kaiser Julian, 361 bis 363 nach Christus, die Geschichtsschreibung nennt ihn Apostata, den Abtrünnigen. Von ihm ist bekannt, dass er seine ganze Macht einsetzte, um die Kirche Jesu Christi zu verdrängen, zu verfolgen und das Heidentum zu erneuern. Er entfernte die Christen aus dem Staatsdienst, ließ die heidnischen Tempel wiederherstellen und schloss sogar durch ein Schulgesetz die Kinder christlicher Familien vom öffentlichen Schulbesuch aus. Es kam zu Aufruhr, blutigen Kämpfen und schließlich soll der Kaiser eine Christenverfolgung im Stil der neronischen, also die unter, wie unter Nero sie war, der neronischen Grausamkeit geplant haben. Doch da setzt Gott dem widergöttlichen Wahn des Abtrünnigen die Grenze. Julian fällt im Perserkrieg. Die letzten Worte des Sterbenden waren: So hast du doch schließlich gesiegt, Galiläa. Er redet hier über Jesus, den Galiläer. Und das war seine Erkenntnis letzten Endes daraus: So hast du doch schließlich gesiegt, Galiläa. Jesus ist der Sieger, Jesus ist der Herr. Und so werden wir heute eine Begebenheit lesen, wo das ganz deutlich rauskommt, dass Jesus der Herr ist. Wir hatten ja letzte Woche die Verse 32 bis 35 in Apostelgeschichte 9 uns angeschaut und werden heute sehen, wenn wir dann weiterlesen in Apostelgeschichte 9 ab Vers 36, dass wir da einen ziemlich ähnlichen Aufbau hatten. Jörg hat mich auch nochmal darauf hingewiesen vor zwei Wochen. Wir haben eine kurze Einleitung, also eine Ausgangslage. Wir haben dann ein Wunder, was geschrieben steht, was geschehen ist, und dann beide Male haben wir gewisse Auswirkungen, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Wir lesen den Text für heute, Apostelgeschichte 9, die Verse 36 bis 43. In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten: Zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er gekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus trieb alle hinaus, kniete nieder und betete, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief die Heiligen und Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt, und viele glaubten an den Herrn. Und es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe bei einem Gerber Simon blieb. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke, dass wir hier zusammen sein dürfen, und ich bitte dich, dass du wirklich zu uns redest. Herr, weil es dein lebendiges Wort ist, Herr, und wir bitten wirklich, dass du in unser Leben hineinredest, dass du uns Korrektur schenkst, dass du uns Ermahnung schenkst, dass du uns Ermunterung schenkst, heute Morgen hier. Danke, dass wir dir da vertrauen dürfen, Herr, dass du wirklich dein Wort ausstreust und dass es wirklich nützlich ist, zur Unterweisung, zur Rechtweisung, zur Ermahnung, zur Ermunterung, Herr, weil du es versprochen hast. Amen. Das Thema für heute, wie schon bei dem Julian rauskam: Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Und ich habe dazu vier Punkte mitgebracht. Zunächst Hingabe. Jesus ist der Herr im Leben der Tabitha. Ja? Wenn wir sehen, wo Jesus der Herr ist, dann schauen wir uns zuerst Tabitha an und wir sehen, ja, er ist ihr Herr, und bei ihr drückt sich das durch Hingabe aus, Vers 36. Dann zweitens, die Jünger, die losgezogen sind, um Petrus zu holen. Die hatten ein ganz besonderes Gottvertrauen, das schauen wir uns gleich an, und zeichnen damit in den Versen 37 bis 39, ja, Jesus ist unser Herr, ihm vertrauen wir. Drittens, ein Ausdruck des Herrseins, wer ist wirklich der Herr von Petrus? Verse 40 und 41, Jesus ist der Herr des Petrus, drückt sich vor allem hier bei uns aus im Gebet. Und zum Schluss der Aufruf, Glaube. Jesus ist der Herr im Leben von. Wir finden, dass viele zum Glauben gekommen sind und diese drei Punkte, wir kennen diese Leute nicht, aber diese drei Punkte könnten vielleicht heute auch für dich gelten. Ist Jesus Herr in deinem Leben geworden? Jesus Herr in deinem Leben? Glaube. Das ist der Aufruf heute Morgen an dich, der du noch nicht glaubst. Die letzten beiden Verse. Und so haben wir in dieser kurzen Geschichte gelesen, dass da etwas Sonderbares geschehen ist. Jesus, von dem steht hier eigentlich relativ wenig, aber wir wissen, überall steckt er dahinter. Er ist der Herr dieser Personengruppen. Und er steckt letzten Endes dahinter, dass die tote Tabitha von den Toten auferweckt wurde. Und darum gilt es nur eines zu tun, vertraue dich diesem Jesus an. Er hat diese größte Macht, er ist Herr über Leben und Tod. Und gerade auch bezüglich unserer Rettung und des Versprechens auf den Himmel ist das von entscheidender Bedeutung, dass er auch Herr über den Tod ist. Dass er den Tod selber überwunden hat, zeigt auch, dass wir den Tod überwinden können, wenn wir glauben, dass wir auferstehen werden. Ja, und doch ist diese Passage ja etwas, ähnlich wie die Auferstehung von Jesus, wo man ein bisschen nachdenkt als logisch denkender, aufgeklärter Mensch und sagt, da wird jemand von den Toten erweckt? Kann das wirklich sein? Ja, vielleicht letzte Woche noch die Heilung des Aeneas. Okay, kann man noch mit leben, aber kann das wirklich sein, dass ein Mensch von den Toten auferweckt wird? Ich möchte kurz einen Gedankengang dazu entfalten, den kann man sich mal mitnehmen zum Nachdenken. Und zwar, was ist, wenn du das an dieser Stelle nicht glauben kannst? Damit sagst du ja indirekt, dass die Bibel an dieser Stelle nicht korrekt ist. Ja, dass die Bibel sagt, das ist falsch überliefert. Das kann gar nicht so gewesen sein. Und wenn an dieser Stelle, deiner Auffassung nach, die Bibel lügt, wer entscheidet dann, wo sie wahr ist und wo nicht? Ja, wer sagt dann, dass andere Stellen wahr sind? Und wer sagt, dass andere Stellen nicht wahr sind? Und infolgedessen, wie kannst du überzeugt sein von dem, was über Jesus da geschrieben steht, in Bezug auf seine Geschichte, aber auch in Bezug natürlich auf seine Rettungstat am Kreuz und seine Auferstehung drei Tage später? Ja, wir sehen ein fataler Gedankengang mit gravierenden Folgen. Ja, da kann man mal drüber nachdenken. Glaube ich dem Wort Gottes 100% oder zweifle ich? Glaubst du an Jesus Christus und seine Rettungstat und denkst, das kann nicht sein? Bedenke, wo das enden würde. Nimm diesen Gedankengang vielleicht mal mit. Das ist ein ganz interessanter Gedankengang. Ich bin davon überzeugt, dass die Bibel zu 100% wahr ist. Dass sie glaubwürdig ist. Dass sie zuverlässig ist. Und darum auch in dieser Überlieferung der Geschichte. Und darum noch einmal, vertraue dich Jesus an. Er ist die richtige und die einzige Station, zu der wir gehen können. Wir hatten das Montag noch bei uns im Hauskreis, ja? Diesen alten Propheten Habakuk im Alten Testament. Der war auch ganz schön am Zweifeln, der hat ganz schön mit Gott gehadert. Aber was hat er gemacht? Er hat sich an Gott gewendet. Die einzig richtige Station, wo er hingehen konnte. Und das nimm mit. Vertraue seinem Wort, geh zu ihm. Mit deinen Zweifeln, mit deinen Fragen, mit deinen Ängsten und deinen Sorgen. Und darum lasst uns jetzt Gottes Wort studieren und schauen, was uns diese Geschichte hier zu sagen hat. Vers 36. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Und das ist unser erster Punkt, Hingabe. Jesus ist der Herr im Leben der Tabitha. Ja, Tabitha, wir befinden uns in Joppe. Ich habe mal eine Karte hier mitgebracht. Wir sehen, es ist ganz an der Küste, am Mittelmeer von Israel, gehört noch zu Judäa. Da befindet sich Joppe. ist heute als Jaffa bekannt, nicht heute, aber heute als Tel Aviv bekannt, so. Ist ein Teil von Tel Aviv und ist eine Hafenstadt, in der Petrus eben dann hingekommen ist und wo er dann später weggerufen wurde zu Cornelius, von dem wir in Kapitel 10 dann lesen werden. Und nun wissen wir, wo wir sind, und nun fragen wir uns ja, wer ist diese Tabitha? Was wissen wir über Tabitha? Lukas gibt uns erstmal einen Hinweis, was ihr Name bedeutet. Bei mir steht Dorcas. Luther und Schlachter übersetzen direkt Reh oder Gazelle. Ja, also ist ein Name eines Tieres. Und des Weiteren wissen wir, dass sie eine Jüngerin ist. Ja, das heißt, sie folgt Jesus nach. Sie vertraut Jesus. Jesus ist nicht nur ihr Retter, sondern auch ihr Herr. Und das sehen wir echt am Leben der Tabitha. Diese Hingabe. Ja, hier steht, sie war reich an guten Werken. Sie war überfließend davon, sie war voll davon. Sie opferte ihre Zeit und ihre Kraft für andere Menschen. Vers 39 sagt uns, für wen vor allem? Die Witwen kamen und haben die Ober- und Unterkleider gezeigt. Die hat Tabitha uns gemacht, sagten sie. Da hat sie sich für eingesetzt. Ja, Witwen in damaliger Zeit hatten es nicht so leicht. Da gab es nicht so ein gutes Sozialsystem wie heute. Die mussten mitversorgt werden von der Gemeinde. Es gab Witwenlisten. 1. Timotheus 5 behandelt speziell dieses Thema. Und sie setzte sich für diese Personengruppe ein. Und was tat Tabitha damit? Indem sie sich für diese, ich sag einfach mal, armen und hilfsbedürftigen Menschen einsetzte. Sie folgte dem Wort Gottes. Wir schlagen auf Sprüche 31, Vers 20. Ich könnte viele Stellen nehmen wahrscheinlich, aber ich habe einfach mal die genommen, weil es speziell auch über die Frauen handelt. In Sprüche 31 geht es um die gottesfürchtige Frau. Und hier wird im Vers 20 gesagt, ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände den Armen entgegen. Oder dem Armen entgegen. Ganz einfacher Vers. Die gottesfürchtige Frau, Tabitha, ist ein Beispiel aus dem Neuen Testament dafür, streckt sich aus gegenüber den Armen. Ja? Die hingegebene Frau, Tabitha, ihre guten Werke zeigen ihre Gottesfurcht. Und Paulus schreibt dann später im 1. Timotheusbrief, dass die Frauen sich schmücken sollen, was ihnen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Auch hier wieder, Gottesfurcht, gute Werke. Ja? Und das tut Tabitha. Sie bekennt sich zu Jesus, ihrem Herrn, und zeigt das in ihrem Leben mit Jesus anhand ihrer guten Werke. Sie setzt sich ein, so wie Gottes Wort das sagt. Die guten Werke waren die eine Sache, das zweite sind die Almosen, die sie gibt. Sie opferte eine weitere Sache, und zwar Geld. Sie opferte Geld und zeigte damit ein Stück weit mehr, ich gebe mich Jesus hin. Eine echte Jüngerin. Jesus ist ihr Herr. Und liebe Männer, hier geht es um das Prinzip. Ja? Das heißt nicht, dass wir jetzt weghören können, das ist hier was für die Frauen. Nein. Wir können alle etwas von Tabitha lernen. Wenn wir uns Tabitha anschauen, dann sehen wir, da ist etwas geschehen in ihrem Leben, dass sie nun Jüngerin ist, ja, dass sie Jesus im Glauben angenommen hat und nun so bereit ist, ihm zu dienen. Wir lesen nicht viel mehr über Tabitha. Das ist alles, was wir über sie lesen. Und das sollen wir mitbekommen. Das sollen wir wissen, was Lukas hier aufgeschrieben hat. Und das ist erstaunlich. Ja? Und deswegen die Frage an dich. Deine Bekehrung hin zu Jesus, was für Folgen hatte die in deinem Leben? Ja, wir singen manchmal das Lied, Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Wenn wir ihm nachfolgen, dann hat das Folgen. Folgen in unserem Leben. Wandeln wir in den guten Werken, die Gott für uns bereitet hat. Ja, Epheser 2, Vers 10. Gott hat uns gute Werke zuvor bereitet, dass wir in ihnen wandeln sollen, dass wir sie ausführen sollen. Ringst du darum, seinen Willen immer mehr zu erkennen Und wandelst du so, wie es Kolosser schreibt, zu seinem Wohlgefallen und bringst Frucht in guten Werken? Ich habe uns die Stellen mal hingeschrieben hier, auch als Aufruf, tue die von Gott vorbereiteten Werke und bringe Frucht mit deinem Leben. Da kann sich jeder in den ganzen Situationen, die er im Alltag hat, einfach hinterfragen. Wo bringe ich Frucht? Wo zeige ich in meinem Leben, dass Jesus mein Herr ist? Sehen die anderen Menschen das überhaupt? Es geht um dein alltägliches Leben, was davon geprägt sein muss, dass Jesus der Herr ist. Ganze Hingabe. Na, wir stellen uns mal eine Sache vor. Da kommt ein bekannter Biograf zu dir und sagt, hey, ich würde gerne Biografie über dein Leben schreiben. Und er sagt dann, als erstes muss ich mal das Ganze runterbrechen. Erstmal so eine Vogelschau, dann immer tiefer in die Details rein. Was ist ein Satz über dein Leben, der in dieser Biografie stehen würde? Welcher Satz steht über deinem Leben, was, ich sag mal, ein Großteil deiner Bekannten und Verwandten und Freunde über dein Leben sagen würde? Er war ein guter Sportler. Sie war eine gute Sportlerin. Er, sie waren gute Arbeiter. Er oder sie hat sich immer um seine Familie gekümmert. Er oder sie war immer freundlich. Alles gute Sachen. Sport, Arbeit, Familie, ein guter Charakter. All das muss geprägt sein vom Leben mit Jesus. Ich habe das nochmal an einem Beispiel festgemacht. Diesen Kerl hier. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich hatte schon mal über ihn gesprochen. Jörg hat ihn vor kurzem auch nochmal erwähnt. Erik Liedl. Sportler, Olympiateilnehmer 1924. Und der, über ihn ist bekannt, dass er ein guter Sportler war. Das wissen viele Menschen. Aber noch mehr ist bekannt, dass über seinem Leben steht, ich liebe Jesus mehr als meinen Sport. Woran ist das festzumachen? Der hat auf einen Vorlauf in seiner Hauptdisziplin verzichtet. Also hat nicht daran teilgenommen, weil dieser Vorlauf an einem Sonntag stattgefunden hat. Und sagte, ich ehre diesen Tag, weil das der Tag meines Herrn ist. Hat dann in einer anderen Disziplin teilgenommen, wo die Vorläufe in der Woche waren, wurde dann Olympiasieger. Aber wir sehen, sein Leben war geprägt von Jesus. Und das stand über seinem Leben. Er war ein guter Sportler, aber er liebte Jesus mehr als seinen Sport. Was würde über deinem Leben stehen? Wie viel Zeit opferst du im Dienst für den Herrn? Wie viel Kraft gibst du für Jesus? Wie viel Geld gibst du für Jesus? Lass uns nochmal drüber nachdenken, was hier steht. Tabitha. Die hatte ja auch einen Biografen, das war der Lukas. Wir wissen nicht mehr von ihr als das, was wir lesen. Und was lesen wir? Sie war reich an guten Werken und Almosen. Mehr lesen wir nicht. Das war das, was sie ausgemacht hat, was sie ausgezeichnet hat. Das war wichtig, dass das über sie hier geschrieben steht. Und das dürfen wir mitnehmen zum Nachdenken, als Ermutigung, zum Umsetzen, dass wir immer mehr dahin kommen, dass über unserem Leben steht, er oder sie lebte für Jesus allein. Ganze Hingabe. Wir lesen weiter in Vers 37. Es geschah aber in jenen Tagen, als sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Und das ist der zweite Punkt, das Vertrauen. Jesus ist der Herr im Leben der Jünger, um die es hier gleich gehen wird. Ja, es geschah etwas Schreckliches in den Augen derer, die die Tabitha kannten. Sie wurde krank und sie starb. Ja, Lukas, der Arzt, sagt das hier in aller Nüchternheit. Sie wurde krank und sie starb. Keine Details, so war es einfach. Und dann lesen wir etwas Erstaunliches, ja, was einem vielleicht gar nicht seltsam vorkommt. Sie wurde in ein Obergemach gelegt. Ja, ihre geistlichen Verwandten kümmerten sich um sie, sie wuschen sie, aber dann taten sie etwas, was man normalerweise nicht getan hat. Warum? In diesen Gegenden hatte man nicht so ein schönes Kühlhaus, wie wir mal hatten in diesem Gebäude, ja, sondern das war ziemlich warm da, gerade in so einem Obergemach. Ich glaube, Christian kann ein Lied davon singen, wie das unterm Dach ist. Ist halt ziemlich schnell warm und gerade da ist es heiß. Und da beginnt so ein Körper schnell auch mal zu stinken. Und darum wurde der ziemlich schnell auch ich sag mal, unter die Erde gebracht, also in so eine Grabhöhle gebracht, wenn man sowas hatte. Und was drückt diese Tat aus? Das drückt ein Vertrauen aus, wenn wir jetzt nun die nächsten Verse lesen. Sie hatten sich ja was dabei gedacht. Sie machten sich nämlich auf und verfolgten damit einen Plan. Ja, wir lesen in Vers 38, da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht zu uns zu kommen. Sie hatten einen Plan, sie wollten Petrus holen und vertrauten Jesus, ihrem Herrn. Sie waren Jünger Jesu, dass da ein Wunder geschieht. Ja, diese anderen Jesu-Nachfolger, diese Bekannten und Geschwister von Tabitha, die wurden gesandt, um Petrus zu holen. Und das ist ein ganz starker Ausdruck vom Vertrauen, dass Jesus handeln kann. Sie erwarteten ein Wunder, dass es möglich ist, das erwarteten sie. Und ich habe einfach mal aufgeschrieben, ja, vielleicht haben sie an Elia und Elisa gedacht. Geschichten aus dem Alten Testament, die sie bestimmt kannten. Wo das möglich war. Elia, Elisa, die jeweils auch einen Menschen von den Toten auferweckt haben. Nicht sie selbst durch ihre eigene Kraft, Gottes Kraft. Die Kraft des Lebendigen. Ja? Und so sehen wir, ich habe es extra so hingeschrieben, die Kraft des Schriftwortes. Wenn es so war, wenn sie sich daran erinnert haben, dann sehen wir, was für eine Kraft das niedergeschriebene Wort Gottes hat, an das wir uns festhalten können. Es verändert unser Leben, es verändert unser Denken. Es lässt unser Leben, unser Tun wirklich völlig anders ablaufen, als man es erwarten könnte. Und aufgrund dessen gingen sie also hin nach Lydda, da wo ja Petrus ist, hatten wir letzte Woche gehört. Das ist hier in Rot, ein Stück weit entfernt von Joppe. 16 bis 18 Kilometer, circa eine halbe Tagesreise, nicht ganz. Und auf dem Weg, sie machten sich auf den Weg, um Petrus dann zu holen. Er sollte sich beeilen. Und wir erinnern uns ja, wir haben letzte Woche aufgehört, dass viele sich bekehrt haben. Ja, die Heilung des Aeneas war vorbei und viele Menschen haben sich bekehrt. Petrus hatte bestimmt einiges zu tun da, zu unterweisen, zu predigen, Gespräche zu führen, Fragen zu beantworten. Lesen wir nichts von. Wird aber so gewesen sein, weshalb er sich noch einige Tage da aufgehalten hat. Und nun kommen welche zu ihm und sagen, hey, komm mit, wir brauchen dich. Und dann lesen wir in Vers 39, Petrus stand auf und ging mit ihnen. Und als er gekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und alle Witwen traten Wein zu ihm und zeigten ihm Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihm war. Toll, oder? Petrus sagt nicht, ja, viel zu tun hier. Ja, sicher hatte er das, ganz bestimmt. Aber jemand brauchte konkret Hilfe und er ging sofort. Er wusste, das ist sein Auftrag. Und so ging er mit. Er wurde in dieses Obergemach geführt. Dort warteten schon die wahrscheinlich Klagefrauen, die geweint haben, auch um diese Tote. Die Witwen lesen wir hier, die auch dann gezeigt haben, hey, das hat die Tabitha für uns gemacht. Was können wir aus diesen Versen lernen? Was können wir mitnehmen? Einmal können wir mitnehmen, Leid und Krankheit gehört dazu. Das verschweigt die Bibel uns nicht. Der Tod ist so real, das verschweigt die Bibel uns nicht. Im Leben eines Christen gibt es ebenso Leid und Krankheit und Nöte. Das verschweigt die Bibel uns nicht. Es gibt Höhen und Tiefen im Leben eines Christen, das kennt die Bibel auch. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen ermutigt werden, an Jesu Hand zu gehen im vollen Vertrauen. Dass wir diese Höhen nutzen, die wir bekommen, wo wir auf geistlichen Höhen sind, wo wir eng in der Beziehung zu Jesus sind, dass wir das nutzen, dass wir lernen, dass wir ermutigt werden und dass wir ebenso lernen, Jesus zu vertrauen für diese Täler, die wir manchmal durchwandern müssen. Dass Jesus unser Herr ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Und so können wir noch einen weiteren Punkt mitnehmen. Ich habe es mal so formuliert, gehe für den anderen los. füreinander losgehen, füreinander einstehen, füreinander einsetzen. Auch wir sollen bereit sein, unserem Bruder, unserer Schwester zu helfen, einander zu dienen. Habe ich nicht aufgeschrieben, Galater 6, die Verse 9 bis 10, dass wir einander Gutes tun und gerade auch den Gläubigen, den Hausgenossen des Glaubens, schreibt Paulus dort. Dass wir, wie Tabitha losgegangen ist für diese Armen, dass wir losgehen. Wie Jörg es schon gesagt hatte, wir erwarten einen Flüchtlingsstrom. Hier kommt was an. Dass wir losgehen. Dass wir gucken, wo wir helfen können. Und dass wir die Augen offen halten, wo Hilfe benötigt wird. So haben es dann auch die anderen Jünger für Tabitha getan. Sie sind losgegangen. Sie haben diesen Weg auf sich genommen für sie. Aufopfern, dienen, lieben, weil Jesus der Herr ist, weil wir unsere Geschwister lieben. Und so dürfen wir noch ein weiteres Beispiel für Hingabe und Vertrauen und diese Beziehung zu Jesus hier lesen, wenn es um Petrus geht. Vers 40, Petrus aber trieb alle hinaus und kniete nieder und betete, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie überschlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich. Und das ist der dritte Punkt, den wir uns jetzt beschäftigen wollen. Wir sehen, im Leben des Petrus ist Jesus auch der Herr. Klar. Und er drückt das hier besonders aus durch das Gebet. Ja, Petrus schickte alle hinaus, er trieb alle hinaus. Mir ist das aufgefallen, als ich das griechische Wort dazu gefunden habe. Es ist nebenbei nur für die Fußballer. Hier steht das Wort Ekballo. Ja, also raustreiben, Ekballo nach außen hin. Ganz interessant, aber das ist nur nebenbei, schnell wieder vergessen. Tut nichts zur Sache. Also, Petrus hat alle rausgetrieben. Warum? Er wollte mit seinem Herrn alleine sein. Er wollte die Aufmerksamkeit natürlich von sich weglenken. Er sollte nicht im Mittelpunkt stehen und wollte seine Aufmerksamkeit ganz auf seinen Herrn richten. Das persönliche Gebet in dieser demütigen Haltung, er kniete vor seinem Herrn. Er kniete vor ihm. Und er wendet sich an seine einzige Anlaufstation, die das möglich machen kann, und das ist Jesus. Jesus kann dieses Wunder tun. Er hat es schon mal getan. Lazarus, auferweckt von den Toten. Und noch eine weitere, wir werden gleich noch etwas lesen, was geschehen ist. Petrus musste also Gewissheit gewinnen, dass sein Herr das hier machen würde, dass er dieses Wunder tut. Und ich habe zwei Verse, könnt ihr mit aufschlagen, Epheser 2, Vers 20 und 21, die einfach so viel ausdrücken, wie Gott ist. Ein Lobpreis, den Paulus später hier formuliert hat an die Gemeinde in Ephesus. Epheser 2, die Verse 20 und 21. Wir nehmen lieber Kapitel 3, das passt besser. Falsch notiert. Also Kapitel 3, Vers 20 und 21. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der über alle Maßen hinaus etwas zu tun vermag, das ist der Lebendige. Über die Maßen mehr, als wir erbitten. Was tut Petrus hier erbittet? Und über dessen hinaus ist er fähig, etwas zu tun. Und so ist dieses Gebet das herausragende Zeichen hier, dass Jesus der Herr im Leben des Petrus ist. Jesus ist Herr über das Leben und Jesus ist Herr über den Tod. Hier über den Tod von Tabitha. Ja, und wir bedenken nun, ist auch eine ganz interessante Sache, ist ja nun keiner mehr da. Lukas hat das aufgeschrieben. Woher weiß der das? dass er sich niederkniete. Ja, Details hier. Er kniete sich nieder. Woher weiß er, dass sie dann auferstanden ist, dass sie sich hinsetzte, dass sie aufgestanden ist? Petrus wird es ihm wahrscheinlich gesagt haben. Warum? Ihm war es wichtig, dass hier geschrieben steht, dass es ein Wunder des Herrn ist. Er betete zu Jesus. Er hat nicht dieses Wunder vollbracht, es war Jesus, der dahinter steckt. Es war Petrus wichtig, dass das so geschrieben wird. Und das ist die Wichtigkeit des Gebets, die Petrus selbst von seinem Herrn gelernt hat. Jesus hat sich immer wieder selbst zurückgezogen, um im Gebet alleine zu sein mit seinem Vater. Alleine. Ganz persönlich, ganz konkret, ein Zwiegespräch. Und so lasst uns hier kurz stehen bleiben und nachdenken und überlegen, wie wichtig das Gebet für uns als Nachfolger Jesu alleine ist, aber auch als ganze Gemeinde. Es ist Teil unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, dass wir nicht nur in seinem Wort studieren, das heißt auf ihn hören, sondern auch mit ihm reden. Das Gebet sollte unser aller Anliegen sein, immer mehr. Jeder von uns, auch meins, immer mehr. Dass wir immer mehr ins Gebet hineingehen. Ebenso mit dieser demütigen Herzenshaltung, dass Jesus der Herr ist, dass er tun kann, er allein. Dass wir uns alleine auf Jesus verlassen. Jesus, der einen Ausweg hat im vollen Vertrauen. So ist es auch für uns als Gemeinde wichtig, dass wir füreinander einstehen im Gebet, dass wir gemeinsam beten. Dass wir darauf vertrauen, dass Gott souverän eingreift, dass er hört, dass er nach seinem Plan handelt, dass er uns seinen Willen zeigt für uns als Gemeinde. Und wie wichtig Gebet ist, ich habe eine Geschichte gefunden in dem Bible Commentary von John MacArthur und ich fand sie sehr bewegend, wie das hier beschrieben steht. Da erzählt er die Geschichte, dass vor einigen Jahren 5 junge College-Studenten nach London gegangen sind, um Charles Haddon Spurgeon, diesen bekannten Prediger, predigen zu hören. Sie haben dann da die Metropolitan Tabernacle sehr früh erreicht, haben dann gemerkt, dass sie noch verschlossen war. Und während sie auf den Treppen dort warteten, ist ihnen ein Mann begegnet. Und er fragte sie: Möchtet ihr gerne den Heizapparat dieser Kirche sehen? Und das war natürlich nicht das, weswegen sie gekommen sind. Ja, sie wollten das nicht sehen, aber sie sagten, okay, dann sind wir schon mal drin, dann können wir das uns mal angucken. Und so führte er sie durch das Gebäude hinunter, Treppen hinunter, durch lange Flure, in einen großen Hallengang. Und am Ende dieses Hallengangs öffnete er eine Tür in einen großen Raum, der gefüllt war mit 700 Menschen auf ihren Knien betend. Das, so sagte dann ihr Guide, ihr Führer, welcher niemand anderes war als Spurgeon, wird hier in Klammern gesagt, das ist der Heizapparat unserer Kirche. Drückt aus, wie wichtig das Gebet ist, wie enorm wichtig das Gebet ist, dass da 700 Leute auf ihren Knien waren und für die Belange der Gemeinde gebetet haben. Das ist der Heizapparat unserer Kirche. Ich habe es einfach als Aufruf formuliert. Wie wichtig das Gebet ist. Sei auch du Teil dieses Heizapparates. Bete. Bete für die Gemeinde. Bete für die Gemeinde Christi weltweit. Bete für deine Geschwister. Lass uns zusammen beten. Zurück zu Petrus. Das Gebet ist beendet und dann sprach er: Tabitha, steh auf. Und das ist eine wunderbare Parallele, die er zu seinem Herrn selbst hat. Und das schlagen wir mal auf in Markus 5, das können wir mal gemeinsam lesen. Markus 5, die Verse 40 bis 41. Das ist dann eine weitere Auferweckung, die Jesus vollbracht hat. Markus 5, die Verse 40 und 41. Ganz ähnlich aufgebaut auch Jesus. Als er, Jesus, aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita kum. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und zugleich stand das Mädchen auf und ging umher. Talita kum. Ganz ähnlich wird es Petrus gesagt haben. Tabita kum. Er sagte nicht, Mädchen, stehe auf, sondern Tabita, stehe auf. Stehe auf von den Toten. Und dann geschah das Wunder, was Jesus vollbracht hat. Im selben Augenblick erblickten die Augen der Tabitha wieder diese Welt. Sie wurde wieder lebendig. Kein Hokuspokus, keine Magie, die hier vonstatten ging. Ein einfacher Befehl aus dem Glauben heraus und das Wunder des Lebendigen. Petrus erlebte dieses Wunder. Er lebte es mit und Tabitha sah Petrus und setzte sich auf. Und dann lesen wir in Vers 41 weiter, er gab ihr die Hand und richtete sie auf und er rief die Heiligen und Witwen und stellte sie lebend vor. Petrus half ihr, sich weiter aufzurichten, sie hinzustellen und so rief er dann die Heiligen und Witwen. Heilige, da hat Jörg letzte Woche einiges drüber gesagt, wie wunderbar das hier nochmal beschrieben steht. Diejenigen, die herausgerufen sind, die gerettet sind, die wiedergeboren sind, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, das sind die Heiligen. Nicht, weil sie heilig in ihrem ganzen Leben sind, das heißt, dass sie keine Sünde mehr tun, nein. Aber in Gottes Augen sind sie heilig, weil Jesus sie heilig gesprochen hat. Und das ist das Besondere hier. Gott spricht Menschen heilig durch Jesus Christus. Er macht Tote wieder lebendig. Und nicht nur fleischlich, also körperlich Tote, sondern vor allem geistlich Tote. Und wir können die nächste Stelle aufschlagen, Epheser 2, Vers 1. Das ist eine wichtige Stelle, wenn es darum geht, was es bedeutet, vom Tod zum Leben zu kommen. Der ganze Abschnitt im Epheser 2 ist eine sehr wichtige Stelle zu diesem Thema. Wir lesen nur Vers 1. Auch euch, ist geschrieben an die Christen, hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden. Hier wird eine ganz einfache Wahrheit vermittelt. Menschen waren tot in ihren Sünden. Jeder Mensch ist von Natur aus tot in das, was er gegen Gott getan hat. Was er an bösen Dingen gegen Gott getan hat. Dass er nichts von Gott wissen wollte, dass er Gott ablehnt. Und er, Gott selbst durch Jesus Christus, hat uns auferweckt, da wo wir an ihn glauben. Er hat uns vom Tod ins Leben gerufen. Er hat uns versetzt aus der Macht des Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wie uns Kolosser 1 schreibt. Und jeder, der hier sitzt und noch nicht gerettet ist, das heißt keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, der ist geistlich gesehen tot. Körperlich sitzt du vielleicht hier, aber geistlich gesehen tot. Das sagt uns diese Stelle. Und darum mit dem Aufruf dazu, lass dich lebendig machen. Keiner von uns kann das. Keiner von uns kann dich lebendig machen. Das kann nur Jesus allein. Tot bleiben heißt schlichtweg nicht in den Himmel zu kommen, sondern in die Hölle, unendlich weit entfernt von Gott für alle Ewigkeit. Das macht die Bibel so deutlich. Und das ist die Konsequenz, die wir erleben müssen, wenn wir uns nicht zu Jesus wenden. Und darum ist heute Zeit, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen, um lebendig zu werden. Indem du im Glauben dich an Jesus Christus wendest, daran glaubst, was er für dich am Kreuz getan hat, dass er auferstanden ist und so deine Schuld vergeben kann. Bitte um die Vergebung deiner Schuld. Jeder hat Schuld vor Gott. Jeder Mensch von Natur aus. Weil wir eben nicht heilig sind. Weil Gott so heilig ist und wir es eben nicht sind. Und dafür ist Jesus gekommen. Dafür hat Jesus sich geopfert. Erster Punkt, Hingabe. Jesus hat sich voll hingegeben für dein überleben. Und darum darf ich dich aufrufen, lass dich lebendig machen, lass dich versöhnen mit Gott. Und das haben viele andere in Joppe auch schon getan. Und damit kommen wir langsam zum letzten Punkt. Wir lesen Vers 42 in Apostelgeschichte 9. Es wurde aber durch ganz Joppe bekannt und viele glaubten an den Herrn. Ganz einfacher Vers. Und das ist viertens, Glaube. Jesus ist der Herr im Leben von. Ja, so ein enormes Wunder hat sich rumgesprochen, wie damals schon bei Jesus, wurde vielen bekannt. Viel entscheidender ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Hier wurden geistlich Tote lebendig. Das ist hier geschehen. Sie wurden gerettet, sie wurden auferweckt, sie wurden wiedergeboren. Sie kehrten um zu Jesus. Ich kenne diese Personen nicht. Davon wird hier nichts berichtet, aber viele bekehrten sich hier, kehrten um zu Jesus. Aber bei diesen drei Punkten geht es nicht darum. Die drei Punkte bei viertens könnten vielleicht heute für dich stehen. Ja, vielleicht hast du heute verstanden, worum es geht, dass du verloren bist. Dass du nun verstanden hast, wie du deine Schuld vor Gott loswerden kannst. Du brauchst Jesus und nur Jesus allein. Ich wünsche mir, dass dein Name bei den drei Punkten steht. Früher oder später. Ich wünsche mir, dass du es nicht lange aufschiebst. Tabitha ist sehr schnell gestorben. Das kann mit jedem von uns geschehen. Wir wissen nicht, wann es geschieht. Fülle diese drei Punkte. Das ist der einzige Weg zum Überleben durch Jesus. Und nun verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr dieses ganze Ereignis, warum das geschehen musste. Menschen kamen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ja, manchmal verstehen wir den Grund für Dinge nicht. Aber wir haben gesehen, wie die Jünger reagiert haben, voller Vertrauen in ihren Herrn. Jesus kennt den Grund, weil er nicht nur Retter ist, sondern weil er auch Herr ist. Herr über Leben und Tod. Ja, ich hatte auch letzte Woche so eine Begebenheit, einfach, da habe ich auch gedacht, ja, warum bin ich jetzt hier? Ja, eine Frau hat mich angerufen, sollte zu Kaufland kommen und zusammen einkaufen gehen. Sie war dann mit Pia unterwegs. Dann kam ich da an, dann waren die beiden quasi schon fertig. Und habe gefragt, was soll ich denn dann jetzt hier? Was ist der Grund? Ja, im Kaufland habe ich jemanden getroffen, kurz angequatscht. Ja, und ich sehe da persönlich einen Grund. Weil diese Person ist heute hier und ich glaube, du bist nicht ohne Grund hier. Und das ist einfach so etwas, wo ich sehe, Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Und damit kommen wir auf die Zielgerade. Wir schließen mit dem letzten, doch sehr interessanten Vers, Vers 43. Es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe beim Gerber Simon blieb. Das ist so ein Satz, der hier zum Schluss steht. Steht, okay, der blieb da. Aber da steckt sowas Erstaunliches drin. Ja, Petrus blieb erstmal da, vielleicht hat er auch hier nun diese Leute wieder unterrichtet, die da zum Glauben gekommen sind, dessen Name nun bei den drei Punkten stand. Aber was steht hier noch? Dieses kleine Detail. Er hielt sich beim Gerber auf. Ja, für uns vielleicht nichts Besonderes. Aber für einen Juden damals? Gerber galten nämlich als unrein, weil sie ständig mit den Häuten toter Tiere in Berührung kamen. Ganz kleiner Nebensatz hier. Aber da hielt Petrus sich auf. Ja? Und das ist interessant und da werden wir auch in Kapitel 10 noch einiges zu lesen, wenn es um Reinheit und Unreinheit bzw. reine und unreine Tiere geht. Das ist eine ganz interessante Sache, die Petrus da erlebt. Und so schlägt Lukas hier ganz geschickt die Verbindung zu Kapitel 10. Ja, auf feine Weise deutet Lukas an, dass für Petrus manche jüdische Vorschriften anscheinend nicht mehr unbedingt bindend waren. Ja? Petrus kam nun in Gebiete, wo vermehrt Heiden zu finden waren. Und knüpft damit die Verbindung zu diesem auch für uns entscheidenden Ereignis in Apostelgeschichte 10. Die Bekehrung des Heiden Cornelius. Die finale Barriere sollte durchbrochen und die Nationen zur Gemeinde hinzugefügt werden. Ganz offiziell, ganz deutlich beschrieben. Und das ist das, worum es dann hauptsächlich weiterhin auch in der Apostelgeschichte gehen wird. Und ich habe das nochmal aufgeschrieben und wir schlagen auf zum Schluss Apostelgeschichte 1, Vers 8. Es ist so wichtig, dass wir diesen Vers einfach in uns haben, weil er erfüllte Prophetie ist. Weil er so deutlich gesprochen wurde von Jesus und wir sehen, sein Evangelium rollt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus, als er noch auf der Erde war, zu seinen Jüngern: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das hat er hier gesagt. Und so sehen wir dann sehr bald schon, ab Kapitel 10, ganz deutlich, wie das Evangelium zu den Heiden kommt. Ich hatte damals schon, wo wir uns in Samaria quasi aufgehalten haben, diese Sache hier gezeigt mit diesen Haken. Mission Jerusalem ist angestoßen worden. Ich habe einen Haken hinter gemacht, weil die Apostelgeschichte uns hauptsächlich schon damit darüber berichtet hat. Samaria waren wir in Kapitel 8. Ja, Simon, der Zauberer, und auch der Kämmerer, der dann ein Stück weit auch dazugehört. Philippus hielt sich ja in Samaria auf, beziehungsweise Judäa, was dann dazugehört, was nun erfüllt ist. Und dann kommt genau das: Mission bis ans Ende der Erde. Das bricht nun an. Und da leben wir heute. Das Evangelium rollt über die ganze Welt. Die Botschaft von Jesus wird verkündigt immer und immer mehr bis ans Ende dieser Welt. Und wir mittendrin. Wir mittendrin. Aufgrund unseres Lebens mit Jesus kann unser Zeugnis ebenso außergewöhnliche Bekehrungen hervorrufen. Nicht, dass die Menschen sich zu uns hin bekehren oder sonst was, sondern zu Jesus hin. Aber wenn wir Zeugnis sind, wenn wir zeigen, dass Jesus unser Herr ist, wo die Menschen sehen, dass wir eine Hoffnung haben, wo die Menschen sehen, dass wir im Glauben wirklich auch leben, beten, wo wir uns hingeben für diese Sache, wo die Menschen sehen, dass wir einem Gott vertrauen, den sie nicht sehen können. Ist das nicht außergewöhnlich? Ja. Wenn Menschen aus unserer Umgebung das mitbekommen, dann kann da etwas geschehen. Und so will Jesus alle Menschen haben, bis ans Ende der Erde. Und darum auch dich. Und deswegen abschließend die Frage: Ist Jesus auch schon dein Herr geworden? Unser Herr über Leben und Tod. Die Frage ist: Steht dein Name hinter den drei Punkten?